Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsche Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart und heute ist es mal wieder Zeit für ein Interview und zwar mit der Deutschrap-Legende Fahrt. Und das Interview kommt pünktlich zum Album-Release von Der Junge ohne Herz. Ja, wirklich ein Titel mit einer Menge Magie aufgeladen, denn einer von Fahrts größten Hits ist auf jeden Fall das Lied Junge ohne Herz, damals zu einer Zeit rausgekommen, als er eben auch mit anderen Liedern wie Peter Pan und Reich und Schön bekannt geworden ist. Und wir sprechen im Podcast heute über sein aktuelles Album, warum es verschoben wurde, über seine Legacy, welche seiner Alben haben das beste Feedback bekommen, welche Zeiten würde er selbst als den Peak seiner Karriere beschreiben. Und Fahrt hat sich aber mittlerweile auch abseits von seiner eigenen Musik verschiedene Standbeine aufgebaut, ist als Labelberater tätig und hat einen eigenen Verlag gegründet, bei dem er mit sehr vielen Deutschrappern zusammenarbeitet und er ist auch noch im Immobilienbusiness. Außerdem haben wir über das Jahr der Deutschrap-Diss-Tracks 2023 gesprochen und ich habe ihn zu seiner Meinung zu den größten Beefs zwischen Kapi und Bushido oder Shindy vs. Kollega und Farid Bang gefragt und ja, wir haben das Interview sehr spontan aufgenommen. Die Idee, ein Interview zu machen, stand schon sehr lange im Raum. Dann wurde ja das Album verschoben und wir hatten jetzt vor ein paar Tagen am Montag uns online getroffen. Ich war noch im Urlaub, wollte aber auch unbedingt, dass das Interview vor bzw. jetzt genau am Release erscheint. Und leider war dann die Internet-Connection bei mir ein bisschen schlecht, sodass ich zweimal rausgeflogen bin während dem Gespräch. Und ja, sowas stört dann besonders bei einem Interview den Gesprächsfluss. Aber trotzdem sind wir jetzt beide froh, dass das Interview pünktlich zum Album-Release erscheint und ich würde sagen, an der Stelle genug geredet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Fahrt und nach einem kurzen Spot hören wir uns wieder. Ja, das heutige Interview wird von Effect Energy und 9 Mile Wodka gesponsert. Auf dem neuen Fahrt-Album Der Junge ohne Herz gibt es ja auch einen Track namens Wodka E. Und wie mischt man sich seinen Wodka Energy besser als mit einer Dose von Effect Classic Energy und natürlich dem 9 Mile Wodka? Und wer mal Lust auf ein bisschen Abwechslung hat, kann zum Mischen die Effect Flavored Energy Drinks probieren. Die gibt's in den Sorten Guava Massiv, Black Acai, Bubblegum, Coconut Blueberry und jetzt ganz neu Grape Mint. Checkt dafür mal die Website von Effect Energy. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Heute ist ein echter Deutschrap-Veteran bei uns zu Gast, ein wahrer Dschungelkrieger und bekannt geworden als der Junge ohne Herz. Herzlich willkommen, Fahrt, im Deutschrap Plus Podcast. Wie geht's dir so kurz vor Album-Release?
Mir geht's gut, ich bin tiefenentspannt. Das Album war schon etwas länger fertig, aber mir geht's gut.
Sehr schön. Ich habe dich ja gerade schon auch ein bisschen vorgewarnt wegen Hintergrundgeräuschen, weil ich gerade im Urlaub in Indonesien bin. Und da ist mir so jetzt in der Vorbereitung, habe ich mich so gefragt, hast du eigentlich ein Lieblingsland, wo du Urlaub machst? Und wenn ja, welches ist das?
Tatsächlich bin ich nicht so der Urlaubstyp. Mir wird im Urlaub sehr schnell langweilig. Mhm. So, ich mache das, ich ziehe mit. Also wenn jetzt irgendwelche Leute, Freunde von mir sagen, komm, wir machen mal eine Woche da Urlaub oder so, gehe ich mit. Und ich habe auch noch vor, mir viel in Südamerika anzugucken. Und ja, arabische Länder würde ich auch nochmal gerne bereisen. Also natürlich den Iran an vorderster Front auch natürlich. Aber das ist natürlich nochmal was anderes. Aber im Großen und Ganzen, jetzt aktuell, die letzten Jahre, war ich natürlich zwecks Videodrehs mal in Miami oder mal in Rio und so, aber es war nicht so, dass ich da irgendwie so einen eigenen Antrieb hatte, hinzufliegen oder so.
Sondern dann eher doch die Arbeit, die dich dahin gebracht hat.
Schon. Also ich war mal in Vegas, da haben wir Terrorbass gedreht. Ich war so enttäuscht von Vegas. An sich so, das ist ja so, da ist ja nichts. Das ist einfach gar nichts so.
Hast du viel Geld dort gelassen oder ging's klar?
Nö, ging. Völlig überschaubar.
Okay, alles klar. Ja, wir haben gerade gesprochen, Freitag kommt das Album raus, Der Junge ohne Herz. Wir hatten jetzt schon vor mehreren Monaten auch Kontakt dazu und schon länger das Interview geplant. Das war ja auch schon ein bisschen früher geplant, das Album rauszubringen. Und jetzt ist es am Freitag soweit. Kannst du ein bisschen drüber sprechen, was die Hintergründe sind, dass das jetzt eben paar Wochen, paar Monaten später rauskommt?
Ja, die Hintergründe sind privater Natur. So, also ich musste mich halt um Familienangehörige kümmern so und das. Damit hat sich das eigentlich auch schon beantwortet. Das hatte halt einfach Priorität für mich und deswegen musste ich das Album halt so extrem lang nach hinten schieben. weil ich nicht genau absehen konnte, wann die Situation sich ändert. Und daher musste ich diese Entscheidung treffen. Ne? War natürlich für die Fans und Zuhörer natürlich scheiße, so weiß ich selber, aber in so einer Legacy mit 14, 15 Alben kann sowas auch schon mal passieren. So, weißt du, wir sind alle am Ende, jetzt klingt das wieder so, als ob man Mitleid bräuchte. Wir sind alle am Ende Menschen so und können nicht alle steuern und lenken, wie wir wollen. So, weißt du? Und deswegen musste das einfach so geschehen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass das Album jetzt rauskommt, weil es ist tatsächlich gut geworden. Ich habe jetzt ein bisschen Abstand zu dem Album gehabt, weil ich mich nicht damit befasst habe. Jetzt habe ich mich die letzten 6, 8 Wochen wieder damit intensiver befasst, wo es zum Album-Release hinging. Und ich stelle fest, das Album ist gut. Also ich fühle mich jetzt nicht fremd, es fühlt sich nicht fremd an, wenn ich es höre, oder es fühlt sich nicht peinlich an. Manchmal hat man das so, wenn man ein Album rausgebracht hat, denkt man so, scheiße, warum habe ich diesen Song überhaupt aufs Album gepackt? Und bei dem Album ist es jetzt gerade wirklich, ich fühle mich voll sicher. Also ich gehe da mit vollem Selbstvertrauen gerade rein.
Ja, genau, das wollte ich nämlich auch von dir wissen. Manchmal, wenn ja die Lieder länger rumliegen, dass man dann nochmal reinhört und dann doch unzufrieden mit den Lines ist. Hast du dann jetzt überhaupt nochmal was am Album geändert? Sind nochmal neue Tracks dazugekommen oder ist es immer noch genau das gleiche Album, wie du es eben auch schon vor ein paar Monaten ready hattest?
Es sind noch mal tatsächlich 2, 3 Songs dazugekommen. Liaison ist einer, der Song heißt Liaison, der ist dazugekommen. Der mit Asche, Billy the Kid, ist auch noch mal neu dazugekommen. Und ich glaube, der mit Face und Cousin ist auch noch mal dazugekommen. Aber sonst ist das Grundelement des Albums nach wie vor dasselbe.
Hast du einen Favorite-Song vom Album?
Ich habe Favorite-Songs an sich so nicht, aber es gibt natürlich Songs, die mir mehr bedeuten als jetzt, sage ich mal, ein Song, der einfach nur nach vorne geht, der zum Beispiel Miami Vice oder Allo Allo, die sollen einfach nur Spaß machen, die sollen gute Laune machen und natürlich liegen die mir jetzt nicht so schwer am Herzen so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Song denke wie Der Junge ohne Herz, das Finale, also eigentlich Teil 3, das ist schon natürlich ein besonderer Song für mich, weil jetzt hier quasi der Song an sich einen Abschluss findet. Und ich hatte ja auch dieses Trademark irgendwann mal so Der Junge ohne Herz. Das ist ja bei vielen Zuhörern dann auch so im Kopf geblieben. Der Song war zu seiner Zeit sehr groß. Und das hat mich natürlich auch immer ein Stück weit begleitet. Und jetzt quasi die Trilogie, also den Song in sich rund abzustimmen, ist natürlich auch eine Kunst für sich gewesen. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass mir das gelungen ist. Dazu wird es dann auch noch ein kleines Video geben. Aber dann wird es wahrscheinlich schon draußen sein, wenn ihr das hier hört. Also es kommt
Sehr
am
cool.
Mittwoch und ich glaube, unser Podcast kommt am Donnerstag, so, ja.
Genau, richtig. Ja, da schließt sich ja dann wirklich so ein bisschen der Kreis. Tatsächlich war auch das Lied Junge ohne Herz, der erste Teil damals, 2010 oder wann das rausgekommen ist, war auch so wirklich ja eins der ersten Lieder, die ich von dir gehört habe. Und auf Alter Ego 2 kam ja dann der zweite Teil auch raus. Jetzt
Genau.
eben das Finale, der dritte Teil. Hast du da einen Favoriten von den drei Liedern?
Jeder steht für seine eigene, also Teil 1 ist 2010, wie du selber gesagt hast. Das heißt, 2010 wurde er veröffentlicht, ein Stück weit vorher geschrieben. Teil 2 ist so 2017, 2018 entstanden und jetzt kommt 2024 quasi der Abschluss, der Teil 3, das Finale. Und in jeder dieser, also da liegen ja immer gewisse Jahre dazwischen so. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass jeder Song für sich selbst steht so. Und Teil 1 und Teil 2 waren, ich will jetzt, ja, ich kann jetzt einfach drüber reden, weil der Song dann wahrscheinlich schon draußen sein wird, waren sehr davon geprägt, dass ich der Junge ohne Herz bin und wie ich mich fühle als der Junge ohne Herz. Und jetzt ist aber eigentlich bei dem Finale eher so, dass ich sage, Leute, den Jungen ohne Herz, den gibt es so in dieser Form nicht mehr. Und warum es den nicht mehr gibt und wieso er überhaupt jemals zum Jungen ohne Herz geworden ist, das wird alles jetzt im Finale deutlich. Also ich werde die ganze Geschichte noch einmal beleuchten, warum es so gekommen ist und warum ich es nicht mehr sein möchte und sein kann und auch nicht mehr einfach bin.
Okay, da können sich die Leute ja dann auf jeden Fall drauf freuen.
Safe. Solltet ihr unbedingt reinhören in den Song. Super Song geworden. Auch nochmal Shoutouts an Instrument und Dinsky, die den Beat gebaut haben.
Sehr, sehr cool. Ich bin schon sehr gespannt. Wir werden da auf jeden Fall mal eine Abstimmung machen und dann können die Fans ja bewerten, welchen Teil von Der Junge ohne Herz sie am meisten feiern. Du bringst ja nicht nur Musik selber raus, sondern hast vor einiger Zeit verkündet, dass du die Spinne hast, quasi einen eigenen Verlag, der die Urheberrechte von Artists klärt. Und wie ist es dazu gekommen und was sind da deine Aufgaben?
Ja, also ich habe ja schon irgendwie sehr früh im Ruhrpott Leute connected, Leuten geholfen, irgendwie einen Vertrieb zu finden, irgendwie einen Deal zu bekommen, ihre Alben zu publizieren. Und als Berater habe ich auch immer noch so Labelgeschichten betrieben. Also ich habe viele Labels beraten, große Labels, erfolgreiche Labels, habe da geguckt, dass man die richtigen Verträge bekommt, die guten Verträge macht. Und irgendwann war es so an der Zeit, dass ich dachte so, ey, ich mache hier auch meine eigene Geschichte. Und das ist diese Verlagsgeschichte, die Spinne. Und ich gucke, dass ich die Rechte der Jungsreihe reinhole, dass ich die gut verwalte, dass ich deren Prozente vernünftig aushandle.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also, wie groß ist dein Team oder machst du das komplett alleine?
Nee, wir sind hier mittlerweile auch insgesamt 4 Leute, weil es einfach auch ein Arbeitsaufwand ist, die Songs anzumelden, nachzufragen, ey, wie sind die Prozente bei allen Produzenten, Songwritern, Textern dran zu gehen. Also wir sind schon ein großes Team mittlerweile und wir haben noch vor, weiter zu wachsen. Das macht mir auch großen Spaß und das ist auf jeden Fall eine nice Passion, die man haben kann nebenher.
Wie viel Zeit die Woche investierst du da rein?
Also mit meinem Team zusammen sind wir schon jeden Tag, also da involviert. Es gibt natürlich mal einen Tag in der Woche, wo ich mich rausnehme und sage, ey, jetzt müsst ihr heute irgendwie alleine schaukeln. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt jeden Tag irgendwie 8 bis 10 Stunden Arbeit betrieben wird. So, wir sind halt alle, also mein Team arbeitet so auch Homeoffice-mäßig. Und es ist so, dass jeder seine Aufgaben kennt. Ich muss da niemanden kontrollieren. Wir haben E-Mail-Verkehr, also die Korrespondenz ist da. Ich weiß, was die Leute tun. Und ja. Also eigentlich ist es schon so Daily Business geworden. Auch aufgrund der Anzahl der Leute und aufgrund der Anzahl der Künstler und Songs, die wir registrieren müssen, ist es ein Daily Business.
Wie lange machst du das schon? Also wann ist es gestartet, die Spinne?
2, 3 Jahre ungefähr. Pi mal Daumen. Am Anfang habe ich es eher so, wie gesagt, wirklich ganz klein selber betrieben und dann sind wir halt gewachsen, weiter gewachsen und immer mehr gewachsen und wir sind an einem guten Punkt und wir wollen noch weiter wachsen. Wir wollen, was verlagstechnisch die Arbeit betrifft, in Deutschland die Nummer 1 sein. Und da sind wir auf einem guten Weg, wenn wir das nicht schon sind.
Du hast gerade selbst schon erwähnt, dass du auch davor schon als Labelberater tätig warst. Wie kam es dazu? Und auch die Frage so, du hast sowohl für Universal als auch für Sony als Labelberater gearbeitet. Kollidiert es dann nicht miteinander, wenn du gleichzeitig mehrere Labels berätst?
Nö, ich sehe das nicht so, dass das kollidieren muss, weil im Endeffekt es ist erstmal so, dass ich zeitgleich jetzt auch nicht alle Labels berate. Es ist so, wenn ich mal ein Label berate, dann berate ich vielleicht noch die Majors nebenbei, aber dann ist es jetzt nicht so, dass ich 2 urbane Independent-Labels berate. Aber selbst da würde ich, glaube ich, kein Problem sehen, wenn man sagt, ey, die Künstler sind komplett grundverschieden aufgestellt, das Label hat nichts mit dem anderen zu tun und da schlagen sich jetzt auch die Künstler nicht gegenseitig die Köpfe ein, irgendwie parallel zu der Musik, dann sehe ich da ehrlich gesagt kein Problem drin. Und ja, die Leute sind alle in Deutschland mittlerweile so professionell, die können das schon richtig einordnen und wissen auch, wenn jemand seine Arbeit richtig macht, dass man sich da nicht weiter mit beschäftigen muss, ob derjenige jetzt auch noch vielleicht andere Felder hat, die er bedient und bespielt. Es geht ja im Wesentlichen immer nur darum, bist du zufrieden mit der Leistung, die du bekommst, so wenn man jetzt als Dienstleister, in dem Fall als Berater auftritt und oder auch Strukturen mit aufbaut oder was auch immer. Verträge aushandelt und da muss man einfach gucken, ob man dann zufrieden ist mit dem, was man bekommt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann kann einem ja eigentlich, wenn man professionell genug ist, der Rest egal sein.
Und wenn du dann bei Labels eben mitberaten hast, in welche Richtung ging das dann?
Von Verträgen aushandeln bis mit der Industrie die Gespräche führen über die Ausrichtung des Albums, Konzepte mit dem Labelboss erstellen, mich aber jetzt wirklich ehrlich gesagt gar nicht so in den kreativen Part einmischen, weil ich denke, wenn man jetzt gerade mit so urbanen Künstlern arbeitet, die auch noch von Indies gesteuert werden, die sind eh schon meistens so eigenständig und wollen sich auch gar nicht so gerne beraten lassen. Also wollen sich auch, was heißt beraten, wollen sich nicht in ihrer Musik reinreden lassen. Und da kann der Labelboss lieber agieren und dieses Zepter in die Hand nehmen und da irgendwie aktiv werden, als wenn ich jetzt noch irgendwie als Außenstehender, der eigentlich dafür sorgen soll, dass die Leute eine gute Plattform haben, vernünftige Ausrichtung haben, mit denen auch noch irgendwie kreativen Input gibt.
Ja, okay, verstehe. Dann noch eine Frage. Du bist ja schon auch jemand, der mal ab und zu gerne andere Artists auf seinen Songs erwähnt und auch hier und da mal eine Diss-Line hat. Andererseits bist du dann eben als Labelberater tätig, hast auch bei der Spinne sehr viele Künstler unter Vertrag. Kollidiert das dann in irgendeiner Art und Weise miteinander, weil ja dann schon irgendwie der eine Producer mit dem Rapper verbandelt ist und so weiter und so fort. Also die Szene ist ja schon sehr connected insgesamt.
Also nein, also ich habe jetzt, es ist ja auch nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie einen Rapper disse, aber mir ist natürlich bewusst, dass wenn ich den einen oder anderen so mal im Song erwähne, dass da das Umfeld vielleicht auch ein bisschen ja, allergisch drauf reagiert, verschnupft könnte man sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es ja auch ein bisschen sportlich gesehen. Und natürlich muss ich jetzt aber auch nicht zwangsläufig mit jedem arbeiten und jeder muss auch nicht mit mir arbeiten. Im Gegenteil, so jeder ist ja frei in seiner Handlung und ich weiß, was ich drauf habe, ich weiß, was ich für die Leute tun kann Und die Leute, die mit mir arbeiten und gearbeitet haben, wissen das auch und die wissen das auch zu schätzen. Und das ist auch mein großer Vorteil, dass ich so lange schon dabei bin und so vielen Leuten auch schon meine Arbeit zur Verfügung gestellt habe, meine Leistung, die dann natürlich auch zu anderen Leuten wiederum von ganz alleine gehen und sagen, ey, Fahad macht einen guten Job, Fahad ist ein Hammermann und mit dem kann man arbeiten, mit dem muss man arbeiten. Das heißt, ich muss nicht mehr für irgendwo hausieren gehen, irgendwie auf Kaltakquise, willst du mit mir arbeiten, sondern es ist auch schon wirklich so, dass die Leute teilweise von, nicht teilweise, großteils von alleine auf mich zukommen und gehört haben, dass ich das und das gemacht habe. Und ja, es gibt natürlich auch Künstler, die ich dann selber geil finde und spannend finde, mit denen ich gerne arbeiten möchte, wo ich mich dann melde. Aber jetzt hier mit diesem Name-Dropping und so, da habe ich jetzt noch keine Probleme mit gehabt.
Fokussierst du dich dann eher auf so urban Street Rap oder würdest du jetzt auch einen so diese New Wave Artist wie einen Chiago oder so, würdest du da auch in eine Labelberatung gehen?
Also ich glaube, ich könnte Chiago nicht beraten. Ich glaube, der ist ganz gut beraten, wenn er auf sich selber hört, weil das jetzt auch irgendwie zu weit von dem weg ist, was meine Expertise betrifft. Aber es ist auch vielleicht einfach nicht mein Geschmack. Expertise ist vielleicht der falsche Begriff. Chiago ist jetzt nicht mein persönlicher Lieblingsrapper geworden über Nacht. Hat aber gar nichts damit zu tun, dass es irgendwie New School ist oder eine New Wave ist, sondern es ist einfach nicht meine Musikrichtung so. Und ich wünsche ihm trotzdem alles Gute und er hat ja mega Erfolg und das soll für immer so anhalten. Er soll weiterhin alle Bühnen des Landes rocken und geisteskranke Streamingzahlen nach Hause fahren. Das ist gar nicht, dass ich den Künstler jetzt abwerten möchte. Und zurück auf die Frage zu kommen, die Street-Rapper als auch die New School, als die Vibing, als auch Leute mit, die komplett auf Autotune setzen, etc., das spielt alles keine Rolle. Also ich muss den Künstler cool finden. Der Künstler muss natürlich auch mich irgendwie cool finden als Typ, wenn er mit mir arbeiten möchte, also wenn wir irgendwie zusammenkommen sollen. Und das muss einfach von beiden Seiten aus harmonieren, ne? Natürlich spielt die Musik immer erstmal eine Rolle, dann spielt natürlich in zweiter Linie das Zwischenmenschliche eine Rolle. Das muss alles sitzen, so. Das muss passen, das muss für den Künstler passen, das muss für mich passen und dann kann man da zusammen arbeiten. Aber ob der jetzt irgendwie klassischen Street-Rap macht oder ob der jetzt irgendwie welche Begriffe man auch dafür benutzen möchte, das ist mir völlig egal. Und das spielt für mich keine Rolle. Ich habe noch nie in so Schubladen gedacht, dass ich mir denke, irgendwie, ey, der Künstler ist geil, der macht Street Rap oder so. Im Gegenteil, ich kann jedem was abgewinnen. Ich kann jeder Musik, jedem Genre in unserem Sektor, sage ich mal, kann ich was abgewinnen.
Was feierst du denn gerade so an Deutschrap? Also was ist sowas, was du häufig hörst oder wo du sagst, okay, das beeindruckt dich wirklich?
Boah, es beeindruckt mich also. Im Sinne von, dass ich was gut finde, könnte ich dir jetzt 10 Namen aufzählen, die ich gut finde, die geile Musik machen. Aber selbst Künstler, die ich vielleicht persönlich gar nicht so krass verfolge oder auf dem Schirm habe, liefern immer mal zwischendurch einen Song, wo ich sage, boah, der ist cool, den packe ich mir in die Playlist, dann höre ich mir an den Song, wo ich vielleicht auch mit dem Rest seiner Lieder gar nichts anfangen kann. Also das ist so, ich habe da nicht so explizite Favoriten. Ich finde Omar 76 super geil. Ich finde da dann super geil. Ich finde Yakari super fresh. Also es gibt, ich könnte stundenlang so weitermachen. Ne? Ich kann jedem was abgewinnen.
Ja.
Ich finde hier, neulich habe ich zum Beispiel, um mal ein Beispiel noch zu nennen, neulich habe ich von Bobby Van Damme diesen neuen Song gehört, der heißt Elend. Und das ist ja ein Typ, wo man ganz klar sagen kann, der macht schon eher so nicht diesen Oldschool klassischen Rap wie wir, sondern so, er hat so neue Nuancen drin. Er singt viel, er macht viel mit Melodien. Und er hatte auf diesem Song halt einen Storyteller gemacht. Elend heißt dieser Song. Und hat dann einfach aber in seinem Style diesen Storyteller gekickt. Und das fand ich übertrieben fresh. Also, das fand ich richtig gut, richtig geil. Und da sieht man, dass man da auch nicht so irgendwie verbohrt rangehen sollte, weil man jetzt irgendwie vielleicht länger in der Szene ist oder einer älteren Generation angehört, den Neuen irgendwie den Platz zu verwehren. Das ist totaler Schwachsinn. Davon halte ich auch gar nicht.
Ja, Bobby Van Damme sticht echt heraus, dadurch, dass er so abwechslungsreiche Musik macht und gerade wie du sagst, ne, diese Gesangselemente sehr gut auch einsetzen kann mit seiner Stimme. 2023 war ja das Jahr der Diss-Tracks. Vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres ging es da gut ab. Und es gab ja auch den einen oder anderen Beef zwischen echt großen Künstlern. Bushido und Capital Bra, beide einen Diss-Track rausgehauen. Du bist ja auch ein Experte, was Diss-Tracks angeht. Was ist so deine Meinung? Wer ist da besser aus dem Beef rausgegangen am Ende? Wer hat den stärkeren Diss-Track auch geliefert? Jetzt im Vergleich zu Dark Knight und Arkham Asylum von Capital.
Ja, also ich glaube, die haben sich da beide nichts geschenkt und die sollen mal ihre Probleme austragen und ausfechten. Ich habe Capi irgendwann mal in Berlin getroffen, haben uns kurz die Hand gegeben, kurz abgeklopft, wie geht's, alles gut, kleiner Smalltalk, freundlich, nett. Und natürlich wünsche ich ihm an dieser Stelle auch alles gut. Ich habe aber auch wirklich kaum Bezug zu ihm und für Bushido gilt das gleiche. Ich habe zu Bushido gar keinen Bezug und daher ist es jetzt so für mich irgendwie auch ja nicht schwer, irgendwie ein Urteil zu fällen, aber ich stecke da einfach nicht tief genug drin. Es ist so jetzt nicht, dass es irgendwie spurlos an mir vorbeigegangen ist. Ne, natürlich hat man sich beide Songs reingezogen, aber ja, es ist wie es ist. So sollen die mal machen und ich will da auch irgendwie gar nicht im Nachhinein irgendwie so Partei ergreifen für irgendwen von beiden so.
Geht ja auch gar nicht direkt darum, irgendwie Partei zu ergreifen, aber so, ne, objektiver Eindruck einfach zu Song an sich, Lines, dem Musikvideo.
Okay, ich war nie ein Bushido-Fan, wenn du das jetzt unbedingt hören willst. Ich war nie ein Bushido-Fan. Ich war jetzt auch nie der größte Capi-Fan. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also soll das jetzt eine positive Aussage werden oder versuchen wir jetzt hier auf Biegen und Brechen eine Aussage zu finden, die vielleicht dann so gemünzt werden kann, dass ich dann was mich in diesen Beef eingemischt habe? Es juckt mich einfach nicht, Bruder. Bushido juckt
Okay.
mich nicht und Capi, wenn der da was macht, so in diesem Diss-Track hat mich auch nicht so gejuckt. So. Deswegen, also was soll ich jetzt dazu sagen?
Okay, alles klar. Ich probiere es trotzdem mal mit einem anderen Beef noch, was so deine
Ja.
Einschätzung ist, aber kann sein, dass du da genauso reagierst. Bei dem Beef Shindy versus Farid Bang und Kollega, da gab es ja jetzt sehr viele Sticheleien hin und her. Hast du da so eine Einschätzung, wer die Nase vorn hat?
Um da mal irgendwie auch irgendwie ein paar Worte zu verlieren, ist auch nicht meine Baustelle, ehrlich gesagt, aber um da mal irgendwie vielleicht jetzt nicht so rüberzukommen, als ob mich das alles kalt lässt und ich mir das nicht reinziehe und ich hier voll der Superman bin und so. Ich habe mir natürlich von beiden Parteien das immer angeguckt, von Shindy als auch von Kolle und Farid. Und ich muss aber auch zu diesem Beef, den die da austragen, sagen, dass der vom ersten Moment an, auch wenn es dort mit, wenn dort mit harten Bandagen gekämpft worden ist, auch mit harten Aussagen um sich geschmissen worden ist, hatte ich der Charme dieses Beefs hatte irgendwie einen anderen Geschmack für mich. So, das war irgendwie so ein bisschen lockerer alles. Auch wenn es da hieß, deine Mutter und dein Vater und diese üblichen unter der Gürtellinie Dinger, hatte das so einen anderen Vibe auf mich. Und dadurch hat mich dieser Beef eigentlich auch ein bisschen mehr interessiert, um ehrlich zu sein.
Ja, es hatte schon einen sehr hohen Entertainment-Faktor, auch dadurch, dass es so überraschend kam einfach.
Und wer jetzt die Nase vorn hat, das sollen die Fanlager unter sich ausmachen in Social Media. Ich bin jetzt nicht dazu da, um zu sagen, das ist hier meine Meinung zu irgendeinem Beef, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Aber nichtsdestotrotz muss man Kollega schon lassen. Der hat das schon sehr lustig gemacht, ne? Wie er sich da teilweise in die Rolle von ihm versetzt hat und dies und das. Und dann kam von Shindy so ein Freestyle, wo er so halbnackt im Garten liegt und verschwitzt, so ins Mikro stöhnt. Und ich denke mir, wow, Digga, was machst du da? Aber das sind meine persönlichen Eindrücke, weißt du, jeder kann für sich selbst entscheiden, was er cool findet und was nicht. Nur, ich finde die Rolle, die Shindy da von sich gibt, die letzten Jahre, ist einfach, grenzt schon so an Absurdum. Aber, weißt du, das ist so einfach vielleicht auch meine andere Herangehensweise, so als die er hat, so, ja, das ist es so.
Okay. Du hattest ja auch schon einige Beef-Partner, unter anderem auch mit Flair vor einigen Jahren Auseinandersetzungen gehabt. Und da gab es dann auch diese Geschichte mit dem Mickey Mouse Gate, sage ich mal, wo du ihn aufgefordert hattest, er soll ein paar Seiten aus dem Mickey Mouse Heft vorlesen. Hattest du danach irgendwann nochmal Kontakt mit Flair?
Nein, Flair ist mir auch, also Flair ist ja als Rapper nicht krass. Flair ist kein guter Rapper. Noch nie gewesen. Egal, wer was anderes behauptet. Der hat mal neben Bushido eine Zeit lang sehr gut, konnte der glänzen so und hatte auch einen guten Vibe. Keine Frage. Aber dann hat er sich irgendwann angemaßt, bei Roos im Interview zu sagen, ja, dann kommt ein Pfad und rappt zu 100 Terrorbars. Und da hat das so dargestellt, als ob das so irgendwie voll lang, so eine langweilige Sportart wäre, 100 Bars zu rappen. Und das, was er machen würde, wäre voll krass so. Und ich dachte mir so, ey, Digga, Junge, du gibst doch öffentlich zu, dass du mit 10 Songwritern da irgendwo sitzt und dir dann irgendwie welche Rhymes und Lines und dies und man weiß es ja, man braucht jetzt da nicht ins Detail gehen. So, was machst du dir überhaupt an, jetzt zu beurteilen, ob 100 Bars krass sind oder nicht krass sind, ob das irgendwie noch in den Nerv der Zeit trifft? Und er meinte dann so, ja, Fahrt, ich gebe ihm 10.000 Euro, wenn er so dies, das, irgendwie so einen Rap-Song rappen kann wie ich. Und ich denke mir, du Pennermann, Alter, nimm deine 10.000 Euro und schenkst sie irgendjemanden, so, weißt du, damit lockst du keinen mehr hinterm Ofen her, so, das konntest du mal 1999 machen, einem Rapper sagen, ey, 10.000 Euro sind krasses Geld, aber da habe ich mich natürlich darüber lustig gemacht und habe gesagt, ey, pass auf, wenn du willst, kannst du ja auch so ein Mickey-Maus-Heft irgendwie eine Seite vorlesen, wenn du das fehlerfrei hinbekommst, dann kriegst du von mir auch 10.000 Euro, also so ernst habe ich diese ganze Sache genommen und ja, das war's dann auch schon von meiner Seite aus, was Flair betrifft, so, also ich, nach wie vor, ich finde ihn nicht krass als Rapper, Ich fand ihn nie krass und aber hat auf jeden Fall auch natürlich seinen eigenen Style da durchgezogen und seine eigene Trademarke gedroppt und ist aber halt auch so alles so nicht mein Ding so. Vielleicht, weißt du, so, vielleicht bin ich da ein bisschen auch so vorbelastet durch diese Geschichte, dass er sich mal so negativ zu mir geäußert hat, dass ich jetzt so irgendwie so agiere, aber es ist nicht mein Ding so. Vielleicht, dass er ein schlechter Rapper ist, auch vielleicht ein bisschen zu hart so. Nachdem er auch seine 20, 25 Alben da schon mittlerweile gedroppt hat, muss man seine Legacy auch irgendwie, ja, Respekt geben ist vielleicht das der falsche Begriff, aber muss man anerkennen, so, weißt du? Und von
Ja.
daher, ich bin da einfach ein bisschen vorbelastet, was den Typen betrifft. Aber es ist kein Groll, den ich mit mir rumschleppe, wo ich mir denke, boah, wenn ich Flair sehe oder boah, wenn wir uns sehen, oder so ist es nicht. Ist mir einfach scheißegal, auch wieder mal ein Stück weit. Aber ey, nochmal, ne, ich habe jetzt so zwei, drei Themen so gesagt, es ist mir egal. Ich bin ein großer Rap-Fan, ich liebe Rap, ich liebe auch deutschen Rap und vieles, was da passiert, feiere ich, habe ich ja am Anfang auch gesagt. Ne, das waren jetzt einfach nur irgendwie ein paar Namen, die hintereinander gekommen sind, wo ich jetzt vielleicht keinen Bezug habe oder irgendwie so eine Vorgeschichte zu habe.
Ja, dann lass uns mal von anderen Rappern wieder zurück zu deiner Musik kommen. Und zwar zu deinen bisherigen Albenveröffentlichungen. Du hast ja jetzt auch schon zahlreiche Alben rausgebracht. Und mich würde da interessieren, zurückblickend, man bekommt ja immer sehr viel Resonanz und Feedback dazu. Kannst du dich noch an ein Album erinnern, wo diese Resonanz so wirklich rausgestochen ist, wo du sagen würdest, okay, du hast das Gefühl, dieses Album hat bisher in deiner Karriere einfach die beste Resonanz jemals bekommen?
Kann ich dir gar nicht so sagen, aber es gibt natürlich so die Evergreens, die man irgendwie in so einer Legacy hat, die dann auch mal vielleicht ein bisschen rausgestochen sind oder vielleicht einfach auch mehr den Nerv der Zeit getroffen haben. Da würden mir jetzt so spontan Alben einfallen wie Omerta oder Alter Ego, Invictus, Talion 2, Ego, Alter Ego 2, Habubs. Also es sind schon viele, wo ich sage so, ey, da sprechen mich immer wieder die Leute drauf an, aber es gibt auch Alben, wo ich weniger drauf angesprochen werde. Also beispielsweise so ein Album wie, das klingt gar nicht, das soll gar nicht so böse klingen, weil ich mag die Alben auch noch, weil sie irgendwie auch Bestandteil meiner Legacy sind, aber so auf Alben wie Bello Med Pax oder BFHFA werde ich nicht so oft angesprochen wie auf andere Alben. Also es ist halt so auf die anderen genannten Alben, da werde ich halt öfter drauf angesprochen.
Okay, das finde ich spannend, dass du das sagst, da ja Bellum et Pax tatsächlich auf Platz 2 gechartet ist damals. Was würdest du als dein Peak beschreiben oder bist du im Moment gerade von deinen Verkaufszahlen auf dem Peak? Du kennst das ja auch alles, so deine eigenen Zahlen. Was ist so da die Wahrnehmung? Was so die krasseste Zeit war, wo irgendwie die Boxenverkäufe am besten liefen oder vielleicht jetzt gerade auch laufen?
Ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich die Verkaufszahlen mal hin und her schwanken. Aber über die Jahre habe ich gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn mal ein Album vielleicht jetzt nicht so großen Anklang findet und ein Album auch mal vielleicht mehr oder weniger untergeht. Peak-Zeiten kann ich die jetzt so nicht nennen, aber natürlich, wenn ich mich daran erinnere, wenn wir Invictus gespielt haben, was wir für Shows gespielt haben, was wir für Autogrammstunden gegeben haben. Dann ging es aber auch mal mit Talion 2 in eine ganz andere Richtung, wo dann auch viele Fans gesagt haben, ey, super geiles Album, aber auch ein Großteil der Fanbase gesagt hat, das ist nicht unbedingt unser Geschmack, weil es schon vielleicht ein bisschen zu hart ist. Aber dann hat man auch wieder gesehen, bei dem nächsten Album, bei Ego, da waren sie wieder alle da, dann wollten sie wieder alle. Also es unterliegt auch Schwankungen, so, weißt du, und da so ein Peak festzumachen, fällt mir schwer. Aber man muss natürlich dazu auch sagen, die letzten Jahre habe ich natürlich jetzt nicht im jährlichen Takt Alben gedroppt und deswegen würde ich jetzt behaupten, dass wenn ich ein Album aktuell droppe, dass das die Die Hard Fans erreicht und die sich darüber freuen und auch natürlich ihrem Freundeskreis zeigen. Ich meine, das letzte Tape von mir hat auch, also das letzte Album von mir hat auch mittlerweile 65 oder 70 Millionen Streams, hat sich auch gut verkauft und also weißt du, woran machst du es jetzt fest? Ich meine, wir haben zu einer Zeit 30, 40.000 Alben verkauft, 50.000 Alben verkauft und heute verkauft keiner mehr richtig ernsthaft Alben. Also man verkauft vielleicht noch mal so 1.000, 2, 3, 4, 5.000 Boxen. Vielleicht gibt es auch noch Leute vereinzelt, die 10.000 Boxen verkaufen. Aber ich erinnere mich, dass es damals eher gang und gäbe war, dass große Künstler 10.000 Boxen verkauft haben. Und das hat sich dahingehend verändert, dass auch natürlich CDs nicht mehr so gefragt sind, ne? Also damals haben wir, keine Ahnung, in der ersten Woche 10.000, 20.000 CDs in den Handel geschippt. Das macht heute keiner mehr. Also ganz wenige, vielleicht macht das noch Helene Fischer, dass sie noch 30, 40.000 Einheiten irgendwo hinschippt, wenn sie ein Album rausbringt. Aber aus dem Rap-Kosmos würde mir jetzt keiner einfallen, der wirklich noch irgendwie 20, 30.000 CDs in den Handel schippt. So, das macht kaum noch einer. Also
Ja.
Deswegen hat sich die Zeit dahingehend verändert. Jetzt ist Streaming da, jetzt gehen die Leute auf Singles. Natürlich hören die Leute sich auch die Alben an, aber dann sieht man auch, dass die Albentracks nicht ansatzweise so oft gestreamt werden wie die Singles. Das ist, ja, alles hat sich verändert so, ne? Man muss da irgendwie, ja, die gesunde Mitte für sich selbst finden, ins Arte.
Ja, also ich habe jetzt auch so registriert, dass die CD jetzt häufig gar nicht mehr als einzelnes Medium angeboten wird, sondern dann wirklich nur noch das Album als Box, wenn überhaupt. Also auch das haben ja mittlerweile manche Artists komplett sein lassen und die geben das Album einfach nur ins Streaming rein. Und man merkt schon irgendwie, dass der Fokus eigentlich auf die Singles ist und dass dann halt irgendwann noch das Album dazu erscheint, ohne dass dann aber nochmal extra Promo dafür gemacht wird. Mit wie viel Alben kann man denn von dir noch rechnen?
Dieses Jahr auf jeden Fall ein Projekt vor, auf das ich Bock habe. Aber ich habe auch noch auf andere Sachen Bock, die ich gerade mache. Von Dingen wie mit PA ein kleines Projekt, das bald kommt. Das hat aber jetzt nicht zwangsläufig mit Mucke zu tun. Das sollte damit auch gesagt sein. Damit ist auch alles gesagt an dieser Stelle, was dieses Projekt betrifft. Und musiktechnisch werde ich einfach so lange weitermachen, wie es mir Spaß macht. Ich habe das große Glück, ich muss es nicht mehr wegen des Geldes machen, schon lange nicht mehr. Und dementsprechend habe ich die Freiheit, die Musik so zu gestalten und zu machen, wie ich Bock habe. Ne? Wenn ich jetzt überlege, in meinem, sage ich mal, gestandenen Alter darauf angewiesen zu sein, irgendwie, dass meine Single funktioniert, das wäre schon echt traurig. So, das würde mich zermürben. Und ich habe halt das Glück, dass es nicht so ist. Und von daher mache ich die Musik, die mir Spaß macht, wenn ich Spaß dann habe und wenn ich auch Lust habe, Musik zu machen. Von daher denke ich, kann man noch einige Alben von mir erwarten.
Okay, sehr, sehr cool. Ein Grund, warum es eben auch so ist, dass die Musik bei dir so eine Leidenschaft ist, ist ja auch, dass du im Immobilienbusiness drin bist.
Tatsächlich, ja.
Du hast mittlerweile fast 200 Immobilien, habe ich gelesen.
Ja, ich muss damit aufhören, immer die Zahlen abzudaten, weil das führt auch nur zu wahnsinnigen. Also ich habe halt einfach gemerkt in letzter Zeit, ich habe das ein bisschen zu oft propagiert. Ich habe das ein, zwei Mal so irgendwo erwähnt, hatte nicht damit gedacht, dass die Leute dann immer wieder auf dieses Thema zu sprechen kommen, was aber auch natürlich völlig verständlich ist. Aber ja, ich mache sehr viel Immobilien und es macht mir auch Spaß. Es ist auch eine Leidenschaft mittlerweile geworden. Ja, das ist auch eine große Leidenschaft von mir, die ich neben der Musik habe und die mich natürlich auch finanziell irgendwo auf guten Beinen stehen lässt.
Sind das dann nur Wohnungen oder auch Häuser oder wie kann man sich das
Ich
vorstellen?
kaufe nur Mehrfamilienhäuser. Ich kaufe keine einzelnen Wohnungen. Also das
Okay.
ist mir zu stressig, mich die dann mit den anderen Eigentümern zu treffen und mit denen über die Fassade zu debattieren, ob wir die jetzt machen oder nicht. Ich kaufe nur Mehrfamilienhäuser und behalte die oder saniere die und verkaufe die weiter. Das ist so das Business dahinter.
Okay, sehr spannend. Wann hattest du deine erste Immobilie?
7, 6, 7, 8 Jahre so ungefähr, sowas in dieser Range. Ich müsste jetzt in den Kaufvertrag
Ja.
reinschauen, um dir das genau sagen zu
Okay,
können.
alles klar. Cool. Dann lass uns gerne zum Abschluss, hatte ich noch eine Frage, weil ich gehört habe in einem anderen Interview, da hattest du so ein bisschen zu deiner Anfangszeit geredet und auch über das Mixtape Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe. Und dass es da auch viele lustige Ground-Stories gibt zur Entstehung. Hast du da eine parat, was man so erzählen kann? Einfach, weil es hat sich so angehört, als wäre es ein sehr harter Weg gewesen und als hätte es mehrere Gründe geben können, dass dieses Tape überhaupt rauskommt.
Und damals, das war eine ganz andere Zeit, damals, ich alter Opa. Also nein, es ist einfach so, dass ich,
Das ist ja mittlerweile auch fast 20 Jahre her.
ja, es ist schon echt, oh, das Tape ist tatsächlich 2006 erschienen, aber war tatsächlich auch schon 2005 fertig. Damals habe ich darauf gehofft, dass irgendjemand diese Platte rausbringt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass alle Schwätzer sind und ich das selber machen muss. Und ab da an habe ich die Zügel in die Hand genommen. Also es gibt so viele verschiedene Anekdoten, von hin bis das Presswerk mir die CD schickt und nicht eingeschweißt. Ich muss die wieder zurückschicken mit meinem Papa, der fährt mich zur Post. Ich pack die ganzen Kisten da wieder hin. Bis hin zu ins Studio fahren 2005, um diese Songs aufzunehmen und einfach schwarz fahren zu müssen, weil man keine irgendwie 10 Euro hat für einen Zug. Also weil man sich entscheiden musste zwischen Kippen und paar Snacks im Studio. Also da gibt's so viele lustige Geschichten. Ne? Also für mich ist auch jedes Album so ein bisschen wie so ein Tagebuch. Jedes einzelne, wenn ich an jedes einzelne Album denke, sei es jetzt Blut, Schweiß, Tränen, Triumphe, Omerta, Talion 1, Alter Ego, Invictus, Bello Med Pax, Talion 2, Ego, Beifall mit Freundschaft auf, Alter Ego 2, Habubs das Mixtape, Nazizi das Album, die ganzen EPs zwischendurch. Jedes Release hat so in meinem Kopf ist irgendwie so vom Gefühl auch anders gespeichert. Also ich habe mich auch bei jedem Album, bei jedem Prozess anders gefühlt, rückblickend gesehen. Ich stand immer in einem anderen, ich war immer bei jedem Album in einer anderen Phase meines Lebens so. Und das ist so ganz geil. Man hat sowieso Tagebücher für sich so.
Ja, okay, verstehe. Wie würdest du dann jetzt die Phase beschreiben zu dem Album, was jetzt rauskommt?
Tiefenentspannt, glücklich, viel mit Familie, ich freue mich drauf, so ich bin völlig entspannt, so, ich gehe mit absoluter Gelassenheit rein, obwohl ich weiß, dass das Album wirtschaftlich darunter leiden wird, dass ich halt so eine, ja, lass uns das Kind beim Namen nennen, verschissene Promophase hatte, aber es ist auch okay. Es ist für mich völlig okay, dass auch sowas mal passiert. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, dass ich mir da selber nicht tausend Vorwürfe mache, weil ich habe auch schon eine gewisse Legacy, wo ich sagen kann, ey, diesen Wahnsinn und diesen Stress, den habe ich mir auch schon viele Jahre gegeben. Jetzt ist einmal so ein Ding verrutscht. Nichtsdestotrotz ist das Album gut und das ist für mich, was in erster Linie zählt, dass ich das in meiner Legacy einreihe als gutes Album. Und von daher schaue ich positiv dem Ding entgegen und hoffe, dass es genauso weitergeht.
Sehr schön. Ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort und das wird sich ja dann auch in der Resonanz so widerspiegeln zum Album, wenn es dann am Freitag erscheint. Ich bin auch sehr gespannt auf das Musikvideo, was noch kommt und natürlich auch das Album anzuhören und wünsche dir damit sehr viel Erfolg und auch weiterhin viel Erfolg bei allen anderen Projekten. Danke dir und ja, alles Gute dir.
Danke dir, danke für deine Zeit, danke, dass ich hier zum Interview kommen konnte und ja, wir hatten unsere kleinen technischen Problemchen, deswegen klang ich auch manchmal vielleicht so ein bisschen so gereizt, aber ich fand es sehr spannend, sehr cool auch mal mit dir zu reden und coole Sache auf jeden Fall. Danke, dass du dir spontan die Zeit nehmen konntest, weil du bist ja auch gerade am Ende der Welt und von daher auch nicht selbstverständlich. Ich habe mich auch in der Uhrzeit vertan und also alles ein bisschen drunter und drüber. Vielen Dank für dein
Alles,
Verständnis.
ja, alles drunter und drüber heute, aber cool, dass es trotzdem geklappt hat. Danke auch dir für dein Verständnis. Danke für deinen Besuch im Deutschrap Plus Podcast. Und ja, checkt alle, fahrt sein neues Album ab, der Junge ohne Herz. Ja, ich hoffe, euch hat das Interview mit Fahd sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend zu hören, was er auch über seine eigene Karriere denkt, da er jetzt wirklich schon eine große Legacy mit sehr vielen Alben am Start hat. Und da mal so zu hören, was denn auch so das Feedback von den Fans ist oder was so sein eigener Eindruck ist, welche Alben am besten ankommen, das fand ich schon irgendwie sehr interessant, da ich ihn eben auch schon sehr lange verfolge. Und eben auch interessant zu sehen, dass er eben so vielseitig in der Musikindustrie, aber eben auch im Immobilienbusiness drin ist. Checkt auf jeden Fall das neue Album von Fahd ab, was jetzt ab heute eben auch im Streaming zur Verfügung steht. Der Junge ohne Herz. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Folgt dem Deutsche Plus Podcast, damit ihr keine weiteren Interviews verpasst. Es sind jetzt wirklich einige Interviews in der Pipeline und montags kommen regulär natürlich unsere normalen Folgen, wo wir auf aktuelle Songs reagieren und auch über den aktuellen Gossip, aktuelle News sprechen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt Deutschrap Plus folgen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns jetzt direkt am nächsten Montag mit einer neuen Folge von Deutschrap Plus. Bis dann, schönes Wochenende, macht's gut, passt auf euch auf, wir hören uns.